Wir nutzen den sogenannten Höhenwind, der in Windschichtungen über 200 Metern zu finden ist, um diese enorme Energie, die dort herrscht, abzuernten. Und das heißt, wir können in diesen Windschichtungen dreimal so viel Energie abernten und dementsprechend viel mehr Vollaststunden liefern, als konventionelle Windkraftanlagen das heutzutage tun können.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschik und freue mich drauf, heute zum ersten Mal eine Folge moderieren zu dürfen. Vor allem aber freue ich mich auf das Thema, denn das finde ich echt richtig spannend. Es geht um Stromerzeugung mit Drachen. Und zwar nicht wie bei Benjamin Franklin durch einen Blitz, sondern durch die extremen Windkräfte, die auf Drachen einwirken. Wie das genau funktioniert, bespreche ich heute mit Marc Hoppe. Er ist Vizepräsident für Public Affairs und Business Development bei SkySails Power, die sich der Nutzung von Flugwindenergie zur Stromerzeugung verschrieben haben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Marc.
Ja, danke schön, danke für die Einladung. Wir freuen uns, Teil davon zu sein.
Dann erzähl uns doch zum Start gerne erstmal direkt von dir, was genau ihr macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid, euch mit der Nutzung von Flugwindenergie zur Stromerzeugung zu beschäftigen.
Ja, genau. Also wer bin ich? Ich bin Marc, arbeite jetzt so seit 7 Jahren ungefähr bei SkySails und das hat mich direkt mitgerissen, weil unser Gründer Stefan Brage, der dieses Unternehmen gegründet hat, die Idee damals hatte, mit 14 große Kites dazu zu verwenden, um Schiffe zu ziehen. Das war eigentlich die Anfangsidee.
Ja.
Und es hat er auch zur technologischen Reife gebracht. Und es kam auch zur Anwendung. Leider kam die Schifffahrtskrise durch die Lehman Brothers Pleite. Und SkySails hat sich neu ausgerichtet und hat dann sozusagen die Technologie, die es aus der Schifffahrt hatte, genommen, um damit Strom zu produzieren. Und dabei kam dann eben die Flugwindenergie raus. Und das ist das, was wir jetzt machen.
Sehr cool. Dann lass uns ein bisschen tiefer einsteigen. Welches technische Prinzip steckt denn im Detail hinter eurer Idee der Energiegewinnung? Kannst du das mal möglichst einfach erklären?
Ja, klar. Ich gebe mir auf jeden Fall große Mühe, weil es doch ein sehr komplexes System ist. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir nutzen den sogenannten Höhenwind, der in Windschichtungen über 200 Metern zu finden ist, um diese enorme Energie, die dort herrscht, abzuernten. Und das heißt, wir können in diesen Windschichtungen dreimal so viel Energie abernten und dementsprechend viel mehr Vollaststunden liefern, als konventionelle Windkraftanlagen das heutzutage tun können. Unser Arbeitsbereich ist zwischen 200 und 400 Metern. Und diesen Wind, also diese Energie, ernten wir mit großen textilen Kites. Die sind bis zu 180 Quadratmeter groß bei der aktuellen Systemgröße. Mhm. Wie machen wir das? Wir haben eine Bodenstation, da ist ein Seiltrommel drin und diese Seiltrommel ist wiederum an den Generator angeschlossen. Auf der Seiltrommel sind 800 Meter Seil aufgewickelt. Dieses Seil ist über einen Startlandemast mit einem Kite verbunden. Das heißt, an dem Seil hängt der Kite. Sobald das System startet, fährt der Startlandemast hoch. Der Kite hängt vorne dran und hat vorne sogenannte Windfenster. Diese Windfenster sorgen dafür, dass der Wind einströmen kann. Der Kite entfaltet sich zu einer Tragfläche. Und ab dem Zeitpunkt, wo genug Auftrieb herrscht, zieht der Wind den Kite nach oben. Und unter dem Kite hängt ein Roboter, der das Ganze steuert, okay, mit einem Autopiloten. Und sobald er auf 150 Metern ungefähr ist, beginnt der Arbeitsbereich. Und der fängt dann an, einen sogenannten Powerzyklus zu fliegen. Und der Autopilot versucht, den Kite die ganze Zeit in einen Achterpumpzyklus zu fliegen, das heißt in Achten, in der sogenannten Powerzone, damit richtig viel Druck auf den Kite drauf ist und das Seil so schnell wie möglich abgerollt wird. Sobald das, wenn das Seil abgerollt wird, unten in der Bodenstation, diese Rotationsenergie, wird dann wiederum in Elektrizität umgewandelt. Mhm. Sobald das Seil abgerollt ist, macht der Roboter, der unter dem Kite hängt, wie ein Paraglide-Pilot, pitcht den Kite, das heißt, er zieht die Nase runter und lässt den Kite vom Himmel fallen. Dabei haben wir dann kaum noch Reibung und wir müssen das Seil eigentlich nur noch aufsammeln. Das heißt, der Generator wird auf einmal zum Motor und rollt das Seil ein. Dabei verwenden wir ungefähr 10-20% des vorher gewonnenen Stroms, rollen das Seil wieder ein und der fliegt dann so bis ungefähr, ja, wieder 150 Meter runter und dann fängt er wieder von vorne an. Und deswegen nennen wir unser System auch ganz gerne das Jojo der Lüfte,
ja,
weil es irgendwie rein und raus geht. Ja?
Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
Genau.
Super. Jetzt hast du es ja schon sehr anschaulich erklärt. Danke auf jeden Fall dafür. Da stelle ich mir jetzt direkt die Frage, weil es klingt ja technisch erstmal relativ offensichtlich und simpel, der Prozess. Wie kommt es denn, dass sich diese Art der Energieerzeugung eben jetzt erst so ein bisschen aufzeigt?
Ich denke, das liegt vor allem daran, dass das natürlich eine sehr komplexe Art der Energiegewinnung ist. Also um das mal zu veranschaulichen, bei SkySets arbeiten ungefähr 17 verschiedene Ingenieursdisziplinen unter einem Dach sozusagen. Und all diese verschiedenen Subsysteme müssen natürlich auch miteinander funktionieren, um das ganze System zum Laufen zu bringen. Und dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Subsysteme und das zu meistern. Und da sind wir bei SkySets, da können wir wirklich ganz stolz drauf sein, zu sagen zu können, wir sind weltweit die Ersten, die das geschafft haben und die auch nachweisen konnten, durch die im letzten Jahr vermessene Leistungskurve nach IEC-Standard, dass eben diese Technologie auch wirklich funktioniert und auch wirklich Strom produziert über einen bestimmten Zeitraum. Und das war ein ganz wichtiger Beweis und auch wirklich der Durchbruch, glaube ich, der gesamten Branche, weil bis dato wurde halt immer sehr viel theoretisch nachgewiesen, aber nie wirklich praktisch gezeigt. Ne? Und diese Komplexität zu meistern, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, womit sich eben dann noch der eine oder andere auch in der Vergangenheit schwer getan hat.
Jetzt hast du gerade bei deiner Technikbeschreibung auch schon ein paar Höhen genannt, aber vielleicht nochmal konkret gefragt, ab welchen Höhen ist das System nutzbar und was macht diese Windschichten da oben auch so attraktiv?
Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, also wir fliegen, also ich kann ja nur von uns reden, bei uns ist der Arbeitsbereich zwischen 150 Metern, also eigentlich der hauptsächliche Arbeitsbereich ist meistens zwischen 200 und 400 Metern.
Okay.
Manchmal kann in seinen Ausprägungen, da kommt es eben auf die Windverteilung an, auch bei 150 Meter schon anfangen, bis eben 750 Meter, nie höher. Also ab 751 Meter fängt nämlich der regulierte Luftraum an. Und da geht es dann um Regulatorik, die wir uns, da müssen wir einfach nochmal ganz andere Sicherheitsstandards etc. erfüllen. Und deswegen fliegen wir in diesem Bereich. Es gibt Mitstreiter von uns, die einen anderen oder einen ähnlichen Arbeitsbereich haben. Das kommt auch immer sehr stark darauf an, welchen Technologieansatz man wählt, weil es da im Moment noch verschiedene Ansätze gibt. Da hat sich das noch nicht konsolidiert. Ne? Aber wir fliegen 200 bis 400 Metern. Und warum tun wir das? Weil wir eben dort sehr, sehr viel mehr Windpotenzial ernten können. Das liegt daran, dass wir weniger Oberflächenreibung haben. Ne? Wir wissen, dass in Bodennähe, da haben wir eben kaum Wind. Je höher wir kommen, ich glaube, jeder, der schon mal einen Drachen hat fliegen lassen, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Ne? Unten ist es schwierig, den in die Luft zu kriegen. Wenn er einmal oben ist, dann fliegt er.
Das stimmt.
Und ganz, ganz plakativ erklärt, genauso funktioniert das bei uns auch.
Jetzt haben wir die Idee und die Technik, glaube ich, ganz gut beleuchtet. Wie sieht es denn mit der Produktionssicherheit aus? Durch den Zyklus, in dem der Drache sich ja bewegt, gibt es ja auch immer kurze Phasen, in denen dann kein Strom erzeugt wird, beziehungsweise sogar ja ein bisschen Strom verbraucht wird, wie du gerade gesagt hast. Wie fangt ihr das auf?
Das machen wir so, also im Endeffekt, genau, wie du gerade eben schon gesagt hast, wir haben eine Stromproduktion, also wir produzieren Strom und dann produzieren wir mal ganz kurz keinen Strom und verwenden sogar noch einen Teil von dem Strom, den wir vorher produziert haben und dann produzieren wir wieder Strom. Ne? Das heißt, die Produktionskurve geht rauf, bleibt dann auf einem bestimmten Level und geht dann wieder ins Minus und geht dann wieder rauf. Ne? Und so wechselt sich das immer ab und wie können wir damit umgehen? Das tun wir bei SkySets. Also unser System kommt immer direkt mit einem zweiten Container dazu. Das ist ein Netzanschlusscontainer, damit wir auch den entsprechenden Gridcode compliant sind. Und gleichzeitig können wir aber auch sozusagen ein Off-Grid, also ein nicht netzgebundenes System darstellen, indem wir diesen Container dann größeren Batteriepacks ausstatten. Und so gehen wir eben auch damit um. Das heißt, wir glätten den Strom eigentlich durch einen Speicher.
Okay.
Oder aber, wenn wir mehrere Systeme an einem Standort haben, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo wir so 3 bis 5 Systeme an einem Ort stehen haben, können wir auch die Stromgestehungszyklen sich gegenseitig ergänzen lassen. Das heißt, wir würden dann, ein Kite ist gerade in der Luft, der andere ist gerade unten im Rückhol, in der Rückholphase, der andere ist gerade im Arbeitsbereich. Ne? Und so kann man sozusagen in einer intelligenten Parksteuerung sich die auch gegenseitig ausgleichen lassen.
Wie beeinflussen Wetterextreme das System? Ich denke da jetzt zum Beispiel an ein heftiges Gewitter oder so.
Ja, also da gibt es natürlich, also wenn wir machen das genauso wie bei Windkraft auch, also wenn wir jetzt für Kunden ein Standort, ein Business Case berechnen, dann gehen wir natürlich auch auf historische Wetterdaten und was wir dann rausrechnen, sind vor allem Themen wie starker Hagelsturm. Dann haben wir natürlich auch Windextreme, wo wir eben nicht fliegen können. Da haben wir jetzt eben auf Mauritius auch gezeigt, dass wir auch in Taifungebieten keine Probleme haben. Warum nicht? Weil wir da den Vorteil haben, dass unser System, auch gerade das Fliegensystem, hat unglaublich viele Sensoren, die es mit sich führt, damit auch der Autopilot weiß, wo er sich gerade bewegt. Mhm. Gleichzeitig hat das natürlich auch noch zum Vorteil, dass wir gleich sehr, sehr viele Daten sammeln in einer bestimmten Windschichtung, wo es vorher noch keine Daten gab. Und diese Daten verwenden wir gleichzeitig mit den online verfügbaren Wetterdaten, um dann auch das System sich selber entscheiden lassen zu können, ob es denn landet oder in der Luft bleibt. Das heißt, wenn es zu windig werden würde oder eben ein Wetterextrem auftaucht, dann würde das System einfach landen.
Okay.
Und sobald es gelandet ist, ist eben alles auf dem Boden und kann eben auch verzurrt werden oder wie auch immer. Und dann kann auch zum Beispiel ein Taifun drüber hinwegziehen und danach würden wir wieder starten. Ja, und das ist eben auch ein großer Vorteil, dass wir da auf solche Extreme auch reagieren können.
Gibt es denn da so Richtwerte oder auch Kennzeichen, bis zu welchen Bedingungen der Drache noch oben bleiben kann am Himmel und wann er dann eben runtergeht?
Auf jeden Fall gibt es die. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen, weil sich das bei uns in letzter Zeit auch nochmal verändert hat. Mhm. Dadurch, dass wir gerade dabei sind, bei unseren ersten Kundenprojekten sozusagen so Safety Measures, ne, also Sicherheitsgrenzen immer weiter wegzunehmen, um uns immer weiter an das ranzutasten, wo wir dann optimal laufen. Aber das kann man so ähnlich mit der Windkraft vergleichen, also die Maximalgrenze ungefähr, ne? Also da sind wir auch. Und dann würden wir halt eben bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit landen und dann eben wieder aufsteigen. Also Startwind brauchen wir ungefähr so vier Meter. So.
Okay, du hast gerade schon Mauritius angesprochen. Für welche Einsatzszenarien und auch Einsatzorte eignet sich denn das System?
Ja, bei uns ist es so, dass wir die aktuelle Systemgröße, das ist ein 200 kW-System, das ist so eine ähnliche Größe wie ein Dieselgenerator, oft hat, und dementsprechend sind wir dort gerade im Marktantritt in Märkten, wo man viel Dieselgeneratoren sieht, das heißt in Off-Grid- und Remote-Bereichen, aber dann eben auch mit Industriekunden. Ne? Oder eben, es gibt dann, wir haben jetzt gerade noch Projekte unterschrieben mit einem großen Hotelresort auf einer Insel, wo wir eben dieses Resort dann mit Strom versorgen, über ein PPA-Geschäft, und dann gibt es eben aber auch Kunden, auch Kommunen, die sich sozusagen, jetzt sehen wir jetzt gerade in Taiwan, da haben wir einen Kunden, der eben unsere Anlagen, zwei Anlagen dann auf eine Insel stellt, um dann eben diese Kommune mit Strom zu versorgen. Mhm. Ja, und so ist es eben relativ unten, ist relativ divers, aber es ist eigentlich aktuell vor allem in diesem Marktsegment Off-Grid Remote, und dann ist aber das Kundensegment da dann wiederum sehr divers. Jetzt im nächsten Schritt, und das ist das, was jetzt auch kommt, so the way forward, sage ich jetzt mal, ist, dass wir dabei sind, eben diese Technologie zu skalieren, Richtung eine Megawatt-Klasse, die wir dann auch on und dann zukünftig auch offshore anbieten wollen. Und da sind wir dann eben wirklich aktuell vor allem im Kundensegment Industrien, die eben einen hohen Strombedarf haben und diesen decken müssen aus zunehmend grünen Ressourcen, also grüne Stromquellen. Und das kann alles sein, von Datencentern bis Firmen, die große Kühlhäuser haben. Ne? Und eben, wir haben auch einen Kunden, der im Baumaterialien arbeitet und solchen Geschichten.
Über die Zukunft wollen wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Vorher gerne. Aber noch, Windenergie wird ja schon seit Jahrzehnten genutzt. Es gibt also auch gewisse Erfahrungswerte in dem Bereich, zum einen in der Wirtschaftlichkeit, aber auch mit Blick auf Umgebungseinflüsse. Siehst du Flugwindenergie jetzt eher als Ergänzung oder als Konkurrenz zu Windrädern?
Also wir sehen uns ganz klar als Ergänzung. Also ich glaube, also wir bei Skysys sind eine komplett purpose-driven Company, und für uns sind vor allem deshalb angetreten, hier wirklich was gegen den Klimawandel zu tun, und wir sehen uns deswegen als komplementäre Technologie, die das Portfolio erweitert mit Lösungswegen, die man wählen kann, um das Problem zu lösen. Und ich würde, oder beziehungsweise wir würden immer sagen, man sollte immer die Technologie nehmen, die am meisten Sinn macht. So. Ganz einfach. Und ich denke, es gibt eben Marktsegmente, wo unsere Technologie mehr Sinn macht, wo wir eben große Vorteile haben, weil wir eben sehr mobil sind, eine hohe Vollerstundenanzahl schaffen, also 5.000, ich glaube teilweise Mitbewerber werben teilweise, glaube ich, so um 6.000. Und da kommen wir eben sehr nah an eine sogenannte Baseload heran. Ne? Also um das mal in einen Vergleich zu setzen, ein Braunkohlekraftwerk wegen Wartungszyklen hat, glaube ich, so 4.500 Vollerstunden. Und da siehst du, dass wir sind eigentlich schon sehr nah an einem regelbaren Kraftwerk mit dieser Technologie. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil und das ist auch etwas, was unsere Kunden eben schätzen. Und das schaffen wir eben auch in Niedrigwindgebieten. Das heißt, wir haben mal eine Flächenpotenzialanalyse gemacht in Deutschland zum Beispiel, wo wir gerade in Mitteldeutschland extrem viel Standort hätten.
Okay.
Also vor allem in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Und auch im Süden von Deutschland. Und das sind auch Standorte, die auch einen vernünftigen Business Case liefern. Ne? Weil ich glaube, alle wissen ja, dass sie eben auch durch die letzten Jahre auch viel Windkraftanlagen überall hingebaut worden sind, die teilweise aber um die 2000 Vollerstunde noch liefern. Und da haben wir eben eine Technologie, womit wir das ausgleichen können und dann auch wieder eine netzstabilisierende Wirkung haben können. Und ich glaube auch, dass generell sehen wir ja auch, dass der Trend mehr und mehr Richtung dezentralen Energielösungen geht. Ich meine, wir lesen in den Nachrichten, dass große Konzerne, zum Beispiel auch Amazon oder die Schwarzgruppe oder sonst wer, jetzt große Rechenzentren bauen und gleichzeitig aber auch oft über PPAs dann Direktabnahmeverträge mit großen Windparkentwicklern oder sonstigen schließen. Und das werden wir, denke ich, zunehmend sehen. Und ich glaube, da ist unsere Technologie ein weiteres gutes Puzzlestück, um da eine Abhilfe zu schaffen. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, darüber reden wir auch gleich nochmal, aber gerade im Bereich Floating Offshore, da haben wir, glaube ich, große Vorteile, die wir mit der Technologie heben können, was die Kosten anbelangt.
Inwiefern konntet ihr denn dann auch von den Erfahrungen und den Erfahrungswerten, die es bei Windrädern gab, auch profitieren bei der Entwicklung von eurem System?
Also ich glaube, bei unserem System, also wir benutzen ja schon auch sehr viele Komponenten, also zumindest in der Bodenstation gibt es viele Komponenten, die wir auch mitnutzen. Und wir haben ja auch das System nach den ganz klassischen Ingenieurstandards entwickelt. Und ich glaube, da konnte man natürlich sehr, sehr viel lernen. Und gerade jetzt, wenn es um die Skalierung geht, arbeiten wir auch mit Industriepartnern zusammen, die aus der Windindustrie kommen. Und denke ich, dass da eben auch dieser Wissensaustausch, was das Design to Maintain und solche Angelegenheiten anbelangt, da der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und da können wir sehr, sehr viel von lernen. Mhm. Auf jeden Fall.
Von Windrädern ist man ja auch gewohnt, dass der Ausbau auch stark von bürokratischen Hindernissen gebremst werden kann. Welche regulatorischen Hürden bestehen aktuell noch so bei der Flugwindenergie, etwa beim Luftrecht oder auch bei Genehmigungen oder auch der Integration in den Energiemarkt?
Ja, also ich glaube, wir konnten ganz viele große Schritte die letzten Jahre machen. Ich meine, 2024 wurde Flugwindenergie ja ich glaube 15 oder sogar 20 Jahren ins Erneuerbare Energiegesetz aufgenommen und dadurch eben auch in das überragende öffentliche Interesse gestellt. Das hat uns dann auch in manchen Teilen geholfen. Dahingehend zumindest, dass wir in Klicksbühl in Norddeutschland haben wir unseren F&E-Standort BIMSchG genehmigen lassen können. Also das haben wir geschafft. Wir sind durch ein BIMSchG-Verfahren gelaufen. Das haben wir auch einfach deshalb mal gemacht, um zu schauen, wo gibt es herausfordernde Themen? Schaffen wir das überhaupt? Können wir überhaupt in so einem Standard laufen? Oder wo müssen wir den Standard auch eventuell anpassen mit den regulierten Behörden, damit wir auch einen neuen Standard entwickeln für diese Technologie? Dabei haben wir sehr viel gelernt. Was dabei wieder mal aufgefallen ist, ist eben das Thema Luftraum. Und ich würde auch sagen, dass das aktuell weiterhin das größte Bottleneck ist, weil wir sind klassifiziert vom Verkehrsministerium als Hindernis. Und das bedeutet, dass eigentlich alle Luftfahrtteilnehmer in einem bestimmten Luftraum, den wir unterwegs sind, das ist der Sichtflugbereich, da müssen, die Regel See and Avoid. Das bedeutet, dass alle Luftfahrtteilnehmer uns ausweichen müssen. Und damit sie das tun können, gibt es eine sogenannte Hinderniskennzeichnungspflicht. Diese Hinderniskennzeichnungspflicht besagt aktuell, dass seilgebundene Hindernisse, also seilgebundene Ballons, glaube ich, sind es der Definition im Gesetzestext, die müssen alle 50 Meter ein Fähnchen am Seil haben, um erkannt zu werden.
Okay.
Das haben wir mal simuliert. Wir haben uns von der Air Sylt haben wir uns eine Maschine geliehen sozusagen und sind dann mit der Charterflugmaschine einmal daran vorbeigeflogen und haben das simuliert und rauskam, dass man es nicht wirklich sehen kann. Das haben wir deshalb getan, um auch diese Regelung mal anzufechten, weil wenn wir das tun würden, könnten wir unseren Strombestehungszyklus nicht mehr fliegen, weil wenn wir uns erinnern, wir müssen in das Seil rein und rausbringen die ganze Zeit. Mhm. Und dabei können wir keine Fähnchen auf dem Seil haben.
Ja, verstehe ich.
Und genau, und das ist, glaube ich, das größte Hindernis aktuell, weil wir haben ein Integrationskonzept entwickelt. Das haben wir auch mit der Bundespolizei, mit den Rettungsfliegern, mit der Bundeswehr, mit allen Stakeholdern in diesem Luftbereich abgestimmt und sind zu dem Schluss gekommen, das wäre sicher. Und das haben wir zur Vorlage gebracht, um es beurteilen lassen zu, also um das danach genehmigen zu lassen. Jetzt hatten wir aber das Problem, dass dieses Integrationskonzept hätte von der Verantwortlichkeit von der Landesbehörde beurteilt werden müssen. Mhm. Die konnte es aber nicht, weil die Bundesregularie sie daran hindert. Und deswegen müssen wir jetzt aktuell vor allem diese Bundesregularie ändern, damit wir dann einen geregelten Integrationsprozess in diesen Luftraum hinbekommen. Und das ist eigentlich im Moment das, wo wir auch als Verband gerade am meisten dran arbeiten, wo die ganze Industrie gerade wirklich dran arbeitet, ist eben dieses Luftraumthema, weil wenn wir das einmal gelöst haben, dann können wir auch hier in Deutschland Projekte machen. Das hätte zum Weiteren den Vorteil, und deswegen versuchen wir auch dieses Brett hier in Deutschland zu bohren. Wie du gerade mitgehört hast, wir sind weltweit aktiv. Wir machen das vor allem deshalb hier, weil wir diese Genehmigung oder das, was wir hier als Regulatorik erarbeiten, das können wir mitnehmen und können es einfach exportieren. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gemacht in den Projekten weltweit, wo wir unterwegs sind. Da haben wir einfach das an Unterlagen mitgenommen, was wir hier mit den deutschen Behörden erarbeitet haben. Im Ausland wurde sich das angeschaut und dann wurde oft was weggestrichen, weil die das gar nicht so genau sehen. Aber gleichzeitig konnten wir einfach auf der Grundlage wieder eine Genehmigung bekommen. Das heißt, auch das können wir exportieren. Ne? Und wir sind ja in Deutschland Exportweltmeister. oder nicht Weltmeister, aber sind auf jeden Fall in den Top 3 immer noch. Und dementsprechend sollten wir doch hier einen Wille haben, eine Technologie zu schaffen, die dann auch wieder exportiert werden kann. Und okay. Im Moment sind wir eben noch in Deutschland die Vorreiter.
Ich höre raus, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit in dem Bereich. Du hast gerade gesagt, in Deutschland, wir sind hier Vorreiter in dem Bereich, aber trotzdem vielleicht mal ein bisschen internationaler betrachtet das Thema. Wie sieht es denn so in anderen Ländern aus? Wird da auch im Bereich Flugwindenergie schon geforscht?
Auf jeden Fall. Also wir sehen im Moment auch vermehrt Aktivität. Also ich würde sagen, dass im Moment ist es eine vor allem europäische Technologie, da wir die größten und die Unternehmen, die am weitesten sind, hier in Europa sehen. Darüber hinaus sehen wir aber auch jetzt vermehrt Aktivität in den USA, auch in China. In den USA gibt es einen Mitstreiter, der sich vor allem auf den Bereich Military Use, also mit dem Militär, eingespielt hat, um auch dieses fliegende System noch weiter im Dual-Use-Bereich zu nutzen als Aussichtsplattform, weil wir eben, wie gesagt, sehr viele Sensoren da unten haben, Kameras installieren können. Auch in Taiwan gab es die Überlegung, dass man unsere Systeme im Dual-Use-Bereich anwendet, nicht mehr zur Stromversorgung der Basecamps, aber gleichzeitig auch, um zum Beispiel auch auf Drohnen reagieren zu können. Ne? Wie so ein Drohnenfangnetz kann es ja auch agieren. Hm. In China sind sie auch sehr stark dabei. Ich glaube, vor 2 Jahren ungefähr oder 3 Jahren wurde die Technologie Flugwindenergie auch tatsächlich schon in den 10-Jahres-Plan in China aufgenommen. Das heißt, wenn wir uns nicht ranhalten, wir wissen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, mit PV und jetzt auch mittlerweile mit Wind und auch anderen Technologien, ich meine Wasserstoff zunehmend auch, sehen wir doch, dass wir jetzt hier auch in Deutschland und Europa Gas geben müssen, diese Vorreiterschaft behalten zu können, damit wir dieses Rennen gewinnen. Ne? Und ich glaube, wir haben großes Interesse daran, das zu tun. Und wir sollten es tun, weil das ist der Wohlstand der Zukunft.
Ja, also auf jeden Fall ein Bereich, in dem sich gerade einiges tut. Zum Ende werfen wir hier bei Technik aufs Ohr auch gerne immer einen Blick in die Glaskugel und schauen so ein bisschen in die Zukunft. Deshalb mal die Frage, welche technologischen Entwicklungsschritte stehen dann jetzt so als nächstes bei euch an? Und gibt's auch Meilensteine, die ihr euch jetzt vielleicht für das nächste oder auch für die nächsten Jahre gesetzt habt?
Also bei uns auf jeden Fall. Bei uns ist jetzt vor allem das Thema, wir sind jetzt aktuell noch in dem Prozess, unser System voll zu automatisieren. Das ist wie bei einem selbstfahrenden Auto auch. Man muss sehr, sehr viele Daten sammeln, um es voll zu automatisieren. Da sind wir noch dabei. Also im Moment ist es so, dass unser System schon starten und landen kann, fliegen schon voll autonom seit langem. Starten und landen kann es auch schon autonom. Wir haben aktuell noch jemanden dort stehen, der das überwacht. Und das wollen wir, das wird jetzt sehr bald sozusagen voll automatisiert sein. Dann der nächste Schritt ist irgendwie Skalierung Richtung Megawattklasse und dann vor allem die Vision, die wir haben und wo wir eben ganz große Vorteile heben können, ist der Bereich Floating Offshore. Das liegt auch wieder daran, dass wenn wir eine Windkraftanlage und unsere Systeme vergleichen, ist der Unterschied der Schwerpunkt. Eine Windturbine hat eben den Schwerpunkt oben in der Luft durch das Turbinengehäuse und wir haben ihn unten auf dem Boden. Das heißt, wenn wir an Floating Offshore denken, können wir eben einen sehr, sehr kleinen Floater benutzen, die wir auch einfach rein und raus aus dem Hafen ziehen können. Dadurch können wir die Capex-Kosten ungefähr halbieren. Und gerade wenn wir jetzt in Regionen schauen, Taiwan, Japan, auch wo sehr, sehr viel Industrie sitzt, wo wir aber kaum Platz haben oder sehr hügelige Landschaften, dann kommen wir sehr schnell zum Schluss, dass wir eben dann Technologie brauchen, die dem Abhilfe schafft. Hm. Und wenn wir jetzt überlegen, wir können da die Capex-Kosten halbieren, dann ist das ein Riesenhebel für die Weltwirtschaft.
Ja,
und ich glaube, das ist unser Ziel und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da irgendwann mit dieser Technologie, sei es wir oder auch andere, auf jeden Fall rauskommen werden und einen ganz, ganz großen Impact haben werden.
Das sind auf jeden Fall spannende Ideen und wir sind auch gespannt, wie es dann da weitergeht. Danke, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über Flugwindenergie und dein Unternehmen gesprochen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis bald.
Echt ein super spannendes Thema. Mehr Infos zu dem Thema findet ihr wie immer auch bei uns in den Shownotes. Und wir freuen uns auch auf euer Feedback. Also schreibt uns dafür gerne eine Mail an podcast@vdi.de. Ich bin Christopher Batschig und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht es gut.